Wärmer ist besser, sagt Bernd Fleischmann, ein promovierter Ingenieur, der sich seit 25 Jahren mit dem Thema Klima beschäftigt. Bernd Fleischmann spricht von Hysterie und vom größten Wissenschaftsskandal der Neuzeit. Wir reden über die Fundamente der Klimapolitik und entdecken dabei nicht Beton und Stahl, sondern Treibsand und Morast.
Im Gespräch.
Herzlich willkommen, Bernd Fleischmann.
Lieber Professor Mayen, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Bernd Fleischmann hat etwas Richtiges studiert. Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Kybernetik und zu einem Thema aus der Hochfrequenztechnik promoviert. Er ist dann Unternehmer geworden, der Physik aber in gewisser Weise treu geblieben über das Thema Klima. Bernd Fleischmann betreibt die Webseite klimawahrheiten.de mit einem Minuszeichen zwischen Klima und Wahrheiten und hat ein Buch geschrieben, das wie eine Broschüre aussieht, den Leser aber geradezu erschlägt mit einer Fülle an Argumenten. Titel: Warum sich das Klima ändert und welche Katastrophe wirklich droht. Er lehrt zu diesem Thema an der Akademie der Denker und ist außerdem seit 2021 Vorsitzender der Werteunion Bayern ohne Mitgliedsbuch in einer der Unionsparteien.
Das ist richtig.
Herr Fleischmann, haben wir nicht genug hochbezahlte Klimaforscher im Land? Warum mischt sich ein Unternehmer wie Sie in diese Debatte ein?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage stellt mir meine Frau auch regelmäßig. Ja, warum tust du dir das an? Du hast doch genug zu tun. Aber ich kann es nicht lassen, weil ich sehe, dass vieles von dem, was behauptet wird, einfach nicht stimmt. Und das hat mich jetzt wirklich jahrelang, jahrzehntelang kann man sagen, fasziniert, den Unterschied zu sehen zwischen der veröffentlichten Meinung und den tatsächlichen Fakten. Und ja, da gab es ein Schlüsselerlebnis vor 25 Jahren. Da haben Svensmark und Fries Christensen eine Veröffentlichung gemacht und haben festgestellt, dass die Temperaturveränderung über die letzten Jahrzehnte gut korreliert mit der Veränderung des Sonnenmagnetfelds. Und es war klar, dass es nicht gut korreliert mit dem CO2-Anstieg. Und dann dachte ich mir, hoppla, das schaue ich mir doch mal genauer an. Ja, so ging es los und so ging es dann weiter.
Wer sind Svensmark und Fries Christensen? Wahrscheinlich müssen Sie das erklären.
Ja, das sind zwei skandinavische Professoren, die seit Jahrzehnten eben forschen zum Thema Physik der Atmosphäre. Und die haben festgestellt, es gibt eine Korrelation einmal mit der Länge der Sonnenfleckenzyklen. Das ist ein 11-jähriger Zyklus, der schwankt. Und wenn man sich das genau anschaut, warum der schwankt, stellt man fest, das hängt mit der Stärke des Sonnenmagnetfeldes zusammen.
Also sind Sie drauf gekommen? Ich habe mich gerade gefragt, wie stößt jetzt ein Unternehmer in Bayern auf diese Publikation? Wahrscheinlich, weil das irgendwie mit Ihrem
alten Fach... Das hat mit meinem Job überhaupt nichts zu tun gehabt. Und das ist 25 Jahre her und ich weiß nicht mehr, warum ich da drauf gekommen bin. Ja, das habe ich dann irgendwo gelesen. Damals war man vielleicht auch noch offener bezüglich anderer Meinungen. Und habe das vielleicht in einem Wissenschaftsmagazin gelesen, das kann ich wirklich nicht mehr sagen.
Wenn man auf Ihre Webseite geht und auch in das Buch schaut, dann stoßen Sie einen als Leser ja sofort darauf, dass Sie anders sind als die anderen, weil Sie schreiben, dass Sie keinerlei Abhängigkeiten haben von irgendwelchen Forschungsgeldern, von irgendwelchen Industriefirmen, dass Sie nicht mit CO2-Zertifikaten handeln, dass Sie keine Anteile an Energiekonzernen besitzen. Ist das wichtig, um in diesem Feld bestehen zu können, sich auszukennen, sich erstmal so auch zu positionieren?
Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass ich unabhängig bin. Ja, ich bin finanziell unabhängig. Ich brauche im Gegensatz zu, kann man das so sagen, allen aktiven Forschern auf dem Gebiet keine Forschungsgelder. Ja, man muss mir keine Forschungsreisen finanzieren und kein Budget geben, um das Institut, in dem ich dann arbeite, zu vergrößern. Ja, und wenn ich mir anschaue, was manche da machen, und behaupten, dann hat es möglicherweise diesen Hintergrund, dass sie diesem Narrativ, diesem Märchen des menschengemachten Klimawandels zustimmen müssen, um Gelder zu bekommen. Das kann ich mir teilweise anders gar nicht erklären.
Stelle ich mir das so vor, Sie vor 25 Jahren lesen diese Publikation zu den Sonnenflecken und diesen Magnetfeldern, muss ja noch nicht bedeuten, dass man sofort anfängt, selbst einzusteigen. Was haben Sie sich irgendwie ermächtigt gefühlt? Hatten Sie Langeweile?
Langeweile hatte ich eigentlich seit meiner Studienzeit nicht. Klingt jetzt auch komisch, weil das ist ja kein einfaches Studium. Aber jedenfalls, seit ich berufstätig bin, habe ich immer wahnsinnig viel gearbeitet und zu der Zeit auch. Aber mich faszinieren einfach solche Sachen. Ja, ich interessiere mich für andere Sachen nicht, nicht für Fußball. Ja, und für
das ist mein Laster, ja. Wahrscheinlich sollte ich meine Zeit besser einsetzen und irgendwie sinnvoll forschen, statt so viele Spiele zu sehen.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich zu der Zeit einen Fernseher hatte. Also ich hatte jahrelang auch keine Fernseher. Ich war auch in den USA eine Zeit lang, hatte ich keinen Fernseher. Galt da auch schon ein bisschen als Nerd natürlich. Jedenfalls, mich hat's fasziniert, weil ich damals auch schon gesehen habe, das geht in eine Richtung, die vermutlich nicht gut ist. Ja, da wird ein Gebäude aufgezogen, ein Klimanarrativ, ein Klimamärchen. Mir gefällt der Begriff Märchen besser als Narrativ. Und das wird zu Maßnahmen führen, die wir nicht wollen und die wahrscheinlich auch nicht produktiv sind, die eher kontraproduktiv sind. Und das sieht man ja jetzt auch. Und dann habe ich mich da eben rein vertieft und verstärkt dann die letzten 5 Jahre ungefähr. Und daran ist meine Frau schuld. Sie hat nämlich gesagt, du weißt doch da so viel auf dem Gebiet, schreib das doch mal ein bisschen zusammen. Na, dann habe ich das mal ein bisschen zusammengeschrieben.
Oder wollte Ihre Frau überschüssige Energien in die richtige Richtung lenken und vielleicht selber mehr Freiräume gewinnen?
Sie hatte damals ein Pferd, das viel Zeit in Anspruch genommen hat. Und dann hat sie sich vielleicht gedacht, ob das habe ich mit ihr nicht so besprochen, ob das gut ist, wenn ich mir so ein Hobby zulege. Und das ist vielleicht besser, als wenn ich mir ein anderes Hobby zulege. Jedenfalls, ich hatte 30 Seiten relativ schnell zusammen, aber dann war das nicht rund, habe ich gleich gemerkt. Da fehlt noch dieses und jenes und dann habe ich mich da weiter rein vertieft und habe dann im Lauf dieser letzten Jahre ungefähr 800 Fachartikel gelesen. Das war nicht immer einfach, das ist teilweise schwer zu lesen, das ist natürlich eine bestimmte Nomenklatur, an die man sich gewöhnen muss. Aber nach einer Weile hat man sich dann eingearbeitet und aus diesen ganzen Fachartikeln konnte ich mir dann ein wirklich rundes Bild erarbeiten und habe das dann in eine Buchform gegossen. Das Buch kann ich nicht verkaufen, weil sehr viele Grafiken drin sind und ich habe noch nicht für alle Grafiken die Genehmigungen für den Verkauf. Aber ich kann es verschenken und das mache ich. Ich habe schon etliche hundert verschenkt.
So haben wir uns ja kennengelernt, vor einem Jahr ungefähr auf einer Tagung, wo Sie Ihr Buch mitgebracht haben, ich das mit nach Hause genommen habe und gleich fasziniert war von der Fülle an Material, die Sie da ausbreiten.
Ja, also meine Arbeitsweise ist halt so, so wie ich es als Ingenieur, als in der Entwicklung auch gemacht habe, da habe ich auch veröffentlicht, dass ich alles, was ich behaupte, belege. Und da ist kein Geschwurbel drin. Ja, das ist alles basierend auf Veröffentlichungen, die peer-reviewed sind. Außer sind relativ triviale Sachen, die für andere wiederum vielleicht auch nicht trivial sind, wie das konvektiv-adiabatische Modell. Dazu gibt es sogar auf Wikipedia ein paar interessante Dinge. Ja, die barometrische Höhenformel und sowas, das kann man da rausziehen aus Wikipedia in der Richtung, was reine Technik betrifft, sind die ganz gut. Aber ansonsten sind es wirklich Fachartikel, die ich da zitiere. Viele Statistiken auch, denn das Schlimme an dem Ganzen ist ja angeblich, dass wir in einer Klimakrise stecken und alles schlimmer wird und Überschwemmungen und Trockenheiten und wie auch immer, dass das aber Wetterereignisse sind, die mit Klima nichts zu tun haben und dass die Tendenzen alles andere als schlimm, als negativ sind. Das muss man dann mit Statistiken zeigen und das mache ich.
Da kommen wir gleich noch hin. Ich will noch mal einen Moment zurück auf Los zu diesem Anfang vor 25 Jahren. Und findet man einen Artikel, der dem herrschenden Narrativ widerspricht, fängt an zu recherchieren, findet vielleicht noch mehr Widersprüche zu dem, was einem in den Leitmedien jeden Tag erzählt wird. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem so veranlagt, erstmal an mir zu zweifeln. Und zu sagen, okay, ich bin jetzt so ein Einzelner, komme von außen rein. Vermutlich sehe ich einfach das größere Bild nicht und muss versuchen, eher mehr zu lernen, um dem PIC, dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Beispiel, folgen zu können. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie gleich gewusst, dass Sie da auf der richtigen Fährte sind? Oder zwischendurch wenigstens auch mal an sich selbst gezweifelt?
Also ich habe relativ schnell auch Temperaturkurven dann natürlich angeschaut und habe festgestellt, dass die Erwärmung von 1910 bis 1940 genauso steil war wie dann später. Also aktuell ist es eben so, von 1910 bis 1940 war die Erwärmung global gesehen genauso wie von 1990 bis 2020. Und es gab eine Abkühlung von Mitte der 40er bis Ende der 70er. Ja, das passt natürlich auch nicht zum CO2.
Die haben wir in unserer Kindheit erlebt. Ich bin ja als Kind auf der Ostsee Schlittschuh gelaufen. Jeden Winter gab es Loipen bei uns im Wald, Flachland, Rügen.
Genau. Ja, in den 70ern, da hat man ja die kommende Eiszeit prophezeit. Mhm. Das war in allen Medien eigentlich so zu lesen. Ja, es wird kälter, die nächste Eiszeit kommt. Ja, man konnte sich auch noch besser an die kleine Eiszeit, die Mitte des 19. Jahrhunderts geendet hat, erinnern. Und dachte, okay, jetzt wird das wieder so eine Phase sein. Wir kommen in die nächste kleine oder auch große Eiszeit. Denn wir leben ja in einer Zwischeneiszeit, zum Glück, seit etwa 10.000 Jahren. Aber wir wissen, die wird enden. Und tendenziell gehen die Temperaturen ja auch seit 5.000 Jahren zurück. Und das wird weiter so gehen. Und ja, dann wird man in ein paar tausend Jahren von der Schweiz nicht mehr viel sehen und auch von Skandinavien, weil das wieder von Eispanzern bedeckt sein wird.
Das wird wahrscheinlich nach unserer Lebenszeit passieren.
Doch, schon.
Hoffen wir.
Ja. Jedenfalls diese Temperaturentwicklung, die überhaupt nicht mit dem CO2 korreliert hat, die hat mir natürlich die Frage aufgeworfen, was ist wirklich der Grund für die Klimaänderung und welchen Einfluss hat CO2?
Ja, letzte Frage vielleicht, bevor wir zu diesen Punkten kommen. Wer sollte sich Ihre Webseite anschauen? Wer sollte sich dieses Gespräch anschauen? Für wen haben Sie das Buch gemacht? Und die Zweiseiter, wie Sie das nennen, die Zusammenfassung zu wichtigen Fragen, die Sie da mit vielen Belegen diskutieren.
Ja. Also auf meiner Webseite, da gibt es das Buch nicht zum Runterladen, aus genannten Gründen, wegen der Copyrights. Es gibt eine Kurzfassung. Die Grafiken, die da drin sind, die sind alle genehmigt worden. Die ist 20 Seiten lang, die ist nicht so anspruchsvoll, da sind nicht so intensive Berechnungen drin, ist aber sehr interessant, sicher auch für viele, die sich damit intensiver beschäftigen wollen. Und dann gibt es noch ein paar Zweiseiter und das eignet sich gut zum Einstieg, das ist ganz ohne Physik, ohne Mathematik, aber das zeigt eben auch schon auf zwei Seiten, dass dieses Klimamärchen, das uns erzählt wird, nicht stimmt.
Noch haben Sie die Frage nicht beantwortet, wer sich das anschauen soll. Wahrscheinlich jeder, ne?
Jeder, genau. Jeder. Den Zweiseiter, den kann jeder lesen.
Ja. Ja. Mhm. Dann lassen Sie uns vielleicht ganz einfach einsteigen. Was ist Klima und was wissen wir darüber? Vielleicht ist es auch gar nicht einfach, ich weiß nicht.
Es gibt eine einfache Formel für das Klima, also eine einfache Definition. Und die lautet, Klima ist für eine bestimmte Region der typische Verlauf der Witterung über ein Jahr. Ja, also das kennt auch jeder, der mal auf so einer Webseite war, wo Klimatabellen für Urlaubsregionen dargestellt werden. Ja, da sieht man die Temperaturkurve fürs Jahr, die Sonnenscheindauer für jeden Monat und die Regenfalldauer, Anzahl der Regentage. Ja, das sind eben die typischen Werte, die man da wiederfindet. Und typisch heißt nach Definition der Weltwetterbehörde über 30 Jahre gemittelt. Mhm. Aber dann wird es schon kompliziert. Man fragt sich dann, warum über 30 Jahre? Und man fragt sich vor allem dann, warum nur 30 Jahre, wenn man weiß, es gibt Ozeanzyklen, die dauern 60, 70 Jahre, ja, wie die Atlantische Multidekadische Oszillation, die für uns hier in Europa wesentlich bestimmend ist. Ja, da gibt es sehr gute Korrelationen zwischen dieser Ozeanoszillation und den Temperaturen. Und wenn man nur die letzten 30 Jahre anschaut, ja, da sind wir jetzt halt in einer Phase, wo diese Atlantische Multidekadische Oszillation positiv ist. Und in den 70ern war sie negativ, deswegen war es da kühler. Ja, also eigentlich müsste man über 70 Jahre mitteln. Und dann würde einem auch bewusst werden, es gibt da vielleicht eine Wiederholung. Ja? Und man weiß ja auch, vor 70, 80 Jahren in den 40ern, da war es ungefähr genauso warm wie heute.
Wenn Sie so fragen, steckt natürlich die Antwort schon drin. Die 30 Jahre sind politisch gemacht. Ich habe ja aus Ihrem Buch gelernt, dass auch der Startpunkt vieler Klimatabellen 1880 politisch gewählt wurde, weil da die kleine Eiszeit vorbei war und man die These einer generellen Erwärmung besser begründen kann, wenn man mit dem kältesten Startpunkt beginnt.
Man kann es so natürlich besser begründen. Ob das alle absichtlich so machen, weiß ich nicht. Manche Sachen ergeben sich einfach zufällig. Ja, zum Beispiel die Dokumentation des Gletscherschwundes in den Alpen. Ja, Dokumentation mit Fotografien. Ja, die Fotografie ist halt nun mal Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet worden, ja, Mitte des 19. Jahrhunderts erst entstanden, und in die Berge konnte man mit dem Equipment dann erst Ende des 19. Jahrhunderts. Ab dann hat man regelmäßig Fotos gemacht und hat gesehen, okay, die Gletscher gehen zurück. Dass die im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts noch angewachsen sind, das sieht man dann auf keinem Bild. Ja, das ist ein bisschen dumm. Und was ist noch zu den Perioden zu sagen? Ja, diese Ozeanoszillationen im Atlantik und Pazifik, die sind wirklich wesentlich. Und im Südatlantik zum Beispiel, da ist das nicht so. Da ist es leicht negativ, wenn es bei uns positiv ist, aber nur leicht. Ja, und da gibt es zum Beispiel Südgeorgien, das liegt da im Südatlantik. Da gibt es auch Klimatabellen oder Temperaturtabellen auf der Seite der NASA. Und da stellt man fest, da gab es die letzten 100 Jahre überhaupt keine Temperaturänderung.
Führt direkt zu der Frage, gibt es eine globale Erderwärmung?
Ja, das ist auch wieder eine Frage, die man einfach und kurz beantworten kann mit Nein. Und das verwundert dann natürlich jeden, weil man doch immer hört von der globalen Erwärmung. Aber es ist deshalb ein Nein, weil es kein globales Klima gibt, erstens. Es gibt viele verschiedene Klimata. Ja, wir haben in Mitteleuropa ein ganz anderes Klima als am Äquator existiert und natürlich auch ein ganz anderes als in der Antarktis. Und da sind wir dann schon beim zweiten Punkt. Ja, nicht nur im Südatlantik ist die Temperatur nicht angestiegen, sondern in der Antarktis hat es sich in den letzten Jahrzehnten eher abgekühlt. Und das kann man sogar physikalisch begründen. Das hängt tatsächlich auch mit dem Kohlendioxid zusammen. Ja, das zeige ich auch in meinem Buch, woran das liegt, dass es da kühler wird. Aber es wird eben nicht global wärmer. Es wird sehr unterschiedlich wärmer. Selbst innerhalb Europas sind die Temperaturveränderungen extrem unterschiedlich. Da gibt es Regionen, die sind in 60 Jahren nicht wärmer geworden. Es sind so kleine Regionen in Portugal, in Bulgarien, in Polen, auch in Skandinavien. Das ist gut dokumentiert von der ESA.
ESA ist eine europäische...
European Space Agency.
Ja.
Da gibt es das Copernicus-Projekt und da ist das dokumentiert. Habe ich noch nicht in meinem Buch, kommt in der nächsten Fassung dann, weil das habe ich kürzlich erst gefunden. Aber es ist wirklich sehr interessant. Und am stärksten oder mit am stärksten war der Temperaturanstieg in den französischen Seealpen und in Süditalien. Aber dazwischen in Norditalien war nur ein sehr geringer Temperaturanstieg. Ja, und das kann keiner wirklich erklären. Und man kann es schon gar nicht mit CO2 erklären.
Sie haben gerade gesagt, dass CO2 auch die Abkühlung in der Antarktis erklärt. Ich weiß nicht, ob es jetzt dann zu naturwissenschaftlich wird. Vielleicht können Sie in einem Satz das auflösen, damit es nicht stehen bleibt.
Ich kann es in 2, 3 Sätzen versuchen. Die Antarktis hat was sehr Spezielles, was wir ab und zu im Winter auch haben und sehen, nämlich eine Temperaturinversion. Normalerweise fällt die Temperatur ja mit steigender Höhe ab. Ja, wenn wir in die Höhe gehen, weiß jeder Bergsteiger, wird es kühler.
1000 Meter hoch, 10 Grad weniger.
Wenn es trocken ist, wenn es luftfeucht ist, 6 Grad.
Genau. 6 Grad, okay. Ich hatte mir immer 10 als Wanderer immer 10 Grad gemerkt, wenn man also auf 2000 geht, dass man entsprechend vorbereitet ist mit der Kleidung.
Ja, ja, das ist worst case, aber es sind eher 6 Grad. Okay. Aber das ist der Normalfall, ja. Aber es gibt Situationen bei uns, wo diese Durchmischung in der Atmosphäre, die für diesen Temperaturgradienten sorgt, nicht stattfindet. Ja, da gibt es dann Grenzschichten und oberhalb findet die Konvektion statt, die Durchmischung, und dann hat man diesen Temperaturgradienten, aber unterhalb nicht, und unterhalb kann das dann stärker auskühlen.
Und das ist die Inversion, wie Sie
sagen. Das ist die Inversion. Die Inversion ist, also Temperaturinversion heißt halt, der Temperaturgradient ist umgekehrt. Und das merkt man dann in Tälern, Gebirgsseen, die dann extrem kalt werden an der Oberfläche, die Lufttemperatur da. Und sowas hat man in der Antarktis eigentlich permanent, in der Zentralantarktis. Ausgeprägt im antarktischen Winter. Und da ist die Temperatur am Boden im Mittel tatsächlich ungefähr 20 Grad kühler als nur 150 Meter höher. Das ist eine extrem starke Inversion. Das heißt, man hat eine Luftschicht, weil drüber hat man wieder diesen Temperaturgradienten. Man hat eine Luftschicht, die ist über mehrere Kilometer Dicke wärmer als der Boden. Und in dieser Luftschicht ist Kohlendioxid enthalten, ja, nicht viel Wasserdampf. Die Antarktis ist eine der trockensten Wüsten. Und dieses Kohlendioxid, das strahlt Energie ab. Der Boden strahlt natürlich auch ab, aber der Boden ist kühler. Und wenn das Kohlendioxid mehr wird, dann wird mehr abgestrahlt aus dieser warmen Luftschicht. Und das führt eben auch zu diesem Kälterwerden in der Antarktis.
Ja, wir können solche Phänomene manchmal beobachten, wenn man an der Küste ist und das Wasser noch sehr viel kälter ist als die Luft. Durch Sonneneinstrahlung die Luft sehr viel wärmer ist und plötzlich hat man alles voller Nebel und so. Das sind dann auch solche Inversivwetterlagen, was die Leute dann ja kennen. Auch
richtig, ja. Das gibt es auch wirklich großflächig vor der Küste Amerikas.
Ja. Das hatte ich jetzt gerade im Blick. Ich war mal im Mai in Kalifornien und wollte eigentlich an den Strand gehen und bin eigentlich permanent im Nebel gewesen.
Ja. Mark Twain hat mal gesagt, der kälteste Winter, den er je erlebt hat, war der Sommer in San Francisco. Genau wegen dem. Ich habe da auch ein Jahr gelebt und kann das bestätigen. Mhm. Das ist wirklich nicht schön. Und das ist auch eine Temperaturinversion, die wir da haben, über Millionen Quadratkilometer. Mhm. Die ist aber nicht permanent, so wie in der Antarktis. Aber insgesamt haben wir über große Flächen des Globus Temperaturinversionen, auch in der Arktis natürlich. Und da haben wir den Effekt, dass CO2 kühlt. Und die Rechnungen, die gemacht werden mit dem Treibhauseffekt, die werden für diese Regionen nicht gemacht. Die werden für eine typische Atmosphäre gemacht, meistens auch noch ohne Bewölkung, weil man da auch wieder andere Effekte hat. Können wir vielleicht noch später darauf zu sprechen kommen, ist auch ganz wichtig. Jedenfalls ist das eben auch etwas, was zeigt, da wird nur grob gerechnet und die Details werden dann unter den Tisch fallen lassen. Es gibt auch wenig aktuelle Veröffentlichungen zu diesem Phänomen in der Antarktis mit der Temperaturinversion. Es gibt schon eine, sogar von einem deutschen Team auch. Ist interessant. Aber die Grafik, die ich da verwende, da habe ich keine aktuelle gefunden. Die ist Jahrzehnte alt.
Ja, wenn ich mich erinnere an Berichte, die Antarktis und Arktis mit dem Thema Klima zusammenbringen, dann wird eher auf Alarmismus gemacht. Dann werden da irgendwelche eisfreien Zonen prophezeit, die Gletscher verschwinden, damit steigen die Weltmeere und diese Szenarien, die Sie ja auch in Ihrem Buch aufmachen. Wenn man Aktivistengruppen glaubt, wie zum Beispiel der letzten Generation und vielen Leitmedienberichten, dann ist die klimatische Gefahrenlage ja kaum noch mit Worten zu beschreiben und politisches Handeln alternativlos. Sie sagen auf der Webseite, in Ihren Vorträgen, in dem Buch, kein Grund zur Panik. Was sind Ihre wichtigsten Argumente?
Die wichtigsten Argumente sind die Statistiken. Ja. Ich weiß nicht, wo wir anfangen wollen.
Wahrscheinlich muss man ja auf die Themen eingehen, die die Statistiken erfassen.
Ja, die gibt es ja zu jedem Punkt eigentlich, der da, wie soll ich sagen, hysterisch aufgebauscht wird. Fangen wir vielleicht mit den untergehenden Südseestaaten an.
Tuvalu.
Ja, tolle, genau. Tuvalu, Kiribati. Claudia Roth hat mal gesagt, wenn Kiribati und Tuvalu untergehen, dürfen die Bewohner nicht staatenlos werden. Ja. Deswegen müssen wir ihnen einen Klimapass geben.
Klimaflüchtlinge ist das Schlagwort, was in der Politik diskutiert wird.
Genau.
Ja. Annalena Baerbock hat sich doch fotografieren lassen in diesem grünen Kleid, barfuß am Sand von einer dieser Inseln.
Ne? Ja. Sehr schön in Szene gesetzt. Ja. Ich wäre auch gerne mal gewesen, aber ich spare mir das CO2 lieber. Fakt ist, und da gibt es Veröffentlichungen dazu, Satellitenaufzeichnungen dokumentieren das, dass Kiribati und Tuvalu in den letzten Jahrzehnten an Fläche gewonnen haben. Fragt man sich natürlich, warum? Ist ja nicht logisch, weil einen Meeresspiegel gibt es, auch wenn er bei weitem nicht so dramatisch ist, wie dargestellt wird.
Es gibt einen leichten Anstieg, ja.
Bleiben wir mal bei der Fläche von Tuvalu und Kiribati. Und kürzlich habe ich gelesen, bei den Seychellen ist es ähnlich. Auch in Bangladesch hat die Landfläche zugenommen. Der Punkt ist, bei den Atollen, das sind ja Koralleninseln. Koralleninseln sind dynamische Systeme. Ja, Korallen sind Lebewesen. Und Koralleninseln wachsen mit dem Meeresspiegel mit. Die können bis zu 12 Millimeter pro Jahr wachsen. Also ein Vielfaches des Meeresspiegels Anstiegs. Und es kommt daher, dass die Korallen, die da vorgelagert sind vor den Inseln, die werden in Stürmen regelmäßig zertrümmert, werden zu Sand und werden dann in so einem Sturm oder in bei einer starken Tide wieder aufgeworfen auf die Insel. Das ist natürlich nicht überall gleich. Ja, wie gesagt, dynamisches, quasi lebendes System. Und es gibt da schon kleinere Inseln, Atolle, die vielleicht diesen Effekt des Wachstums jetzt nicht haben. Aber insgesamt, über alles, hat man dieses Wachstum der Fläche von Kiribati und Tuvalu.
Ich habe bei Ihnen gelesen, dass Tuvalu 60% seines Bruttoinlandprodukts aus letztlich Klimahilfen aus dem Westen bestreitet.
Ja, klar. Ja, die gehen dann auf alle diese Veranstaltungen, um zu demonstrieren und um zu sagen, wir brauchen mehr Geld. Ja, klar.
Ich glaube, diese Inseln sind, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel für das, was der Mensch zumindest lokal mit dem Klima machen kann. Denn die Hauptprobleme auf diesen Inseln scheinen ja aus Bautätigkeit der Bewohner zu wachsen, wenn dann halt diese Korallen einfach genutzt werden, um was zu machen aus Brandrodung, also aus wirtschaftlicher Tätigkeit vor Ort und weniger aus dem, was westliche Industrie und westliche Lebensweise produzieren sollen.
So ist es. Ein sehr schönes Beispiel sind auch die Malediven. Da gab es diese medienwirksame Unterwasserkabinettssitzung vor mehr als 10 Jahren, ich weiß es jetzt nicht mehr genau.
Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Malediven war für mich immer so weit weg als Urlaubsziel und so exotisch, dass ich das nicht weiter verfolgt habe. Aber klar, das ist so eine Mini-Insel da irgendwo im Indischen Ozean.
Es sind viele Inseln, tausende Inseln. Mehrere Atolle über eine große Fläche. Und die haben eben diese Unterwasserkabinettssitzung veranstaltet und haben da auch getrommelt, wir brauchen mehr Geld und so weiter. Das ging durch alle Medien. Was dann nicht mehr durch die Medien ging, war, dass ein paar Jahre später, als der Ministerpräsident von damals schon abgesetzt war, haben die Saudis, ich glaube, 10 Milliarden Dollar investiert oder haben gesagt, wir werden investieren. Dann wurde denen der rote Teppich ausgerollt. Die Saudis haben gesagt, wir bauen da einen neuen Flughafen, wir bauen eine Stadt für 500.000 Menschen auf den Malediven. Also die glauben dann nicht daran, dass die Inseln untergehen werden. Ja, das passt dann natürlich nicht mehr zu dem Märchen und deswegen ging das nicht mehr durch die Medien, aber es ist dokumentiert auch in meinem Buch.
Da haben wir Faktencheck 1, Atolle schrumpfen nicht, sind in ihrer Gesamtheit nicht bedroht, sondern wachsen eher. Wir haben Faktencheck 2 vorhin implizit schon abgehandelt, Arktis wird eisfrei sein, Antarktis schrumpft scheint auch nicht der Fall zu sein.
Da kann ich noch ein paar Worte dazu sagen, natürlich. Wir hatten definitiv ein Schrumpfen des Meereises in der Antarktis, in der Arktis seit etwa den 90er Jahren, eben während der positiven Phase der atlantischen multidekadischen Oszillation. Das Eis ist schon deutlich zurückgegangen, wobei man sich das auch immer genau anschauen muss. Ja, das Eis sowohl in der Arktis, also das Meereis in der Arktis als auch in der Antarktis, schwankt ja extrem stark. In der Antarktis ist es zwischen Sommer und Winter ein Faktor 10, zwischen 2 und 20 Millionen Quadratkilometer grob geschätzt. Ja, also nicht so, dass das jetzt permanent irgendwie weniger würde, sondern diese jahreszeitlichen Schwankungen, die muss man dann mitteln und dann muss man schauen, wie sich das entwickelt. Und in der Antarktis war ein Anstieg des, seit es Satellitenaufzeichnungen gibt, seit 1979, des Meereises, Anstieg bis 2014. Und dieser Anstieg in der Antarktis hat ziemlich exakt den Rückgang in der Arktis kompensiert und global blieb es konstant von 1979 bis 2014. Ja, das sind 35 Jahre, das ist ziemlich lange eigentlich, trotz der AMO, der Atlantischen Oszillation. Dann ist ein größeres Stück Schelfeis abgebrochen in der Antarktis. Das hat sich jetzt aber auch wieder stabilisiert. Jetzt ist wieder ein Stück abgebrochen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie in beiden Regionen da linear zurückgehen würde und eine Korrelation hätte mit dem Kohlendioxid. Hat es auch überhaupt nicht. Es gibt da keine Korrelation. In der Arktis, also Nordpol, da ist es so, dass es zurzeit über die letzten 2 Jahre ungefähr so viel Meereis gibt wie vor 15 Jahren, 2007. Und das Minimum, das war nicht kürzlich, sondern das war vor 10 Jahren, das war 2012. Da war das Minimum des sommerlichen Meereises. Das wurde nicht mehr erreicht, dieses Minimum. Also es wird dramatisiert und die Fakten interessieren die meisten Leute leider nicht. Ja. Man kann es relativ leicht nachsehen. Ja. Google hilft da. Es gibt viele Statistiken von den Dänen zum Beispiel, also offizielle Statistiken, die das zeigen, wie sich das entwickelt. Auch von der NOAA, der nordamerikanischen Wetterbehörde. Und da sieht man, dass es Veränderungen gibt, ja, aber das ist alles nicht dramatisch. Sollen wir gleich mal über die Eisbären sprechen?
Ja, ich hatte überlegt, ob wir noch über Wirbelstürme und Niederschläge sprechen müssen, was ja sich an Atolle und Eis anschließt. Aber wir können natürlich über die Eisbären sprechen, die wir ja in den Leitmedien haben.
Ja. Sprechen wir kurz über die Eisbären und dann noch mal über den Meeresspiegel auf, weil du Atolle gesagt hast. Also die Eisbären, die brauchen ja kein Eis. Die brauchen kein Eis zum Leben. Ja, die können das Eis nicht fressen.
Nicht mal Vanille und Schoko.
Ja, ich liebe Nougat. Ja. Also, was brauchen Eisbären zum Leben? Futter. Ja, und am liebsten Robben. Und was brauchen Robben? Fische. Und wie kommen die Robben an die Fische? Indem sie ins Wasser tauchen. Oder sich Löcher ins Eis machen und da reintauchen und Fische fangen. Wenn es jetzt deutlich kühler wird, ich weiß nicht genau, wie es in der kleinen Eiszeit war, vor 200 Jahren, aber ich kann mir vorstellen, dass es da Regionen gab, die so vereist waren, dass die auch im Sommer eben nicht die Möglichkeit boten, für die Robben da Löcher zu graben. Dann gab es da keine Robben, weil die verhungert sind. Und dann sind da auch die Eisbären verhungert. Eisbären brauchen einfach nur Robben und die brauchen Fische, Wasser, ja. Es gibt auch Eisbären, die leben nur an Land. Eisbären können sich auch von Rentieren ernähren oder von den Karibus in Kanada. Ja, also das ist für die Eisbärenpopulation relativ unerheblich, wie sich das Eis entwickelt. Wenn es nicht zu schlimm wird, wenn es nicht zu kalt wird. Wenn es kälter wird, gut, dann wandern die nach Süden. Ja, dann gibt es vielleicht in 5000 Jahren Eisbären bei uns an der Nordsee auf Rügen. Ja, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls gibt es in 5000 Jahren, wenn wir wieder eine richtige Eiszeit haben, keine Eisbären am Nordpol, weil es zu kalt ist, weil es zu viel Eis gibt.
Wir müssen die kleine Eiszeit noch auflösen, Mitte 14. Jahrhundert bis Mitte 19. Jahrhundert ungefähr.
Genau, das ist der grobe Rahmen. Ja. Das war auch nicht überall gleich, ja, so wie die Temperaturentwicklung der letzten Jahrzehnte nicht einheitlich war, hat sich die kleine Eiszeit nicht überall gleich ausgeprägt. Aber es ist gut dokumentiert und die Leute, die sagen, ja, wir müssen das Rad zurückdrehen, wir brauchen wieder Verhältnisse wie vor der Industrialisierung, die lesen offenbar keine Geschichtsbücher. Denn damals in der kleinen Eiszeit, da gab es überall Hungersnöte in Irland, in Frankreich, bei uns, wegen der Missernten, weil es zu kalt war, weil es zu regnerisch war. Ja, wärmer ist besser.
Also, ich habe auch Kriege und Pest in Ihrem Buch gefunden, Kriege und Pest als Folge von Kälte.
Genau, deswegen sprach man bisher immer von einem Klimaoptimum, wenn es warm war, und von einem Klimapessimum, wenn es kalt war. Ja, das Klimapessimum des frühen Mittelalters hat zur Völkerwanderung geführt. Und das Klimapessimum der kleinen Eiszeit, das hat auch zu Kriegen geführt und wie gesagt zu diesen Hungersnöten.
Ja, klar, wenn man den Rahmen noch ein bisschen weiter steckt und auf diese letzten 10.000 Jahre schaut, die Sie ja erwähnt haben, da sieht man, dass alles, was wir heute als Menschheitsentwicklung beschreiben, als Fortschritt beschreiben, dass das genau in dieser Zeit passiert ist. Dass das also sehr viel mit Wärme zu tun hat.
Natürlich. Ja, die frühesten Hochkulturen, die haben sich in der wärmsten Phase des Holozäns, also der jetzigen Zwischeneiszeit, ausgebildet, vor 5000 Jahren ungefähr. Damals war es deutlich wärmer als heute. Also alle Kipppunkte waren überschritten. Die Sahara war grün, die Sahara war Grasland und Steppe. Und da gibt es Felszeichnungen, die gut dokumentiert sind von einem deutschen Sahara-Forscher, Köppelin. Und die Nomaden haben in den Felszeichnungen eben dargestellt, was sie gemacht haben, nämlich Rinderherden durch die Savanne getrieben. Deswegen nennt man das auch die Rinderzeit. Mhm. Und damals war Island weitgehend eisfrei. wo es heute einen Gletscher gibt, der alleine 40 Mal so groß ist wie alle Alpengletscher zusammen, der Vatnajökull. Und war das letztes oder vorletztes Jahr, da wurde medienwirksam wieder ein kleiner Gletscher beerdigt. Ox hieß der, glaube ich.
Auch auf Island?
Auf Island. Ja. Der ist erst in der kleinen Eiszeit entstanden. Den gab es vorher nicht. Ja, in der kleinen Eiszeit ist er entstanden, war nicht besonders groß, dann ist er jetzt verschwunden. So what? Ja, also vor 5000 Jahren, das sind auf Island Birkenwälder gewachsen. Das war wesentlich angenehmer, da zu leben, als es heute ist.
Klar, wir waren ja bei dem Faktencheck gegen die Klimahysterie, haben jetzt Atolle, Gletscher, Eis in Arktis, Antarktis abgearbeitet. Wahrscheinlich müssen wir doch noch einen Satz sagen zu Wirbelstürmen und Niederschlägen, weil das ja in Ihrem Buch auch eine wichtige Rolle spielt.
Genau. Und ich wollte auch noch mal ein Wort sagen zum Meeresspiegelanstieg. Ja. Weil der ja gerade diese flachen Inseln, diese Atolle sind ja alle flache Inseln, betrifft.
Ja, und Bangladesch auch in der Erzählung, die wir geliefert bekommen.
Und Bangladesch, ja. Also eigentlich ein schwieriges Thema. Ja, man sollte meinen, ja, Meeresspiegel kann man ja leicht messen. Ja, da gibt es in jeder größeren Stadt, die an der Küste ist, gibt es da Messeinrichtungen, die das dokumentieren. Stimmt, gibt es auch seit Jahrhunderten teilweise in Amsterdam und seit über 100 Jahren in vielen Regionen der Welt. Und das ist alles gut dokumentiert und das zeigt auch, dass der Meeresspiegelanstieg nicht dramatisch ist, dass er eigentlich seit über 100 Jahren konstant ist, ja, zum Beispiel an der deutschen Küste auch, zwischen 1 und 2 Millimeter pro Jahr. Und dieser Anstieg war vor 100 Jahren genauso, 1 bis 2 Millimeter pro Jahr. Und in der Südsee, ja, da gibt es zum Beispiel auf den Weihnachtsinseln eine Station, seit 60 Jahren, glaube ich, und die zeigt einen Meeresspiegelanstieg, und ich muss sagen, von 1 Millimeter pro Jahr, plus minus ein bisschen mehr, weil in dieser Region der Meeresspiegel auch sehr stark von den Winden abhängt. Und das sind wieder Phänomene, natürliche Wetterphänomene wie El Niño, La Niña. Die können den Meeresspiegel auch schon mal um ein paar zig Zentimeter.
Ich bin ja am Wasser aufgewachsen, 1 Millimeter ist da nichts. Mein Elternhaus liegt, glaube ich, so 15 Meter über dem Meeresspiegel. Und als die Erzählung über die drohende Erhöhung des Meeresspiegels zu mir kam, dachte ich, okay, ob ich das zu meiner Lebzeit noch mitbekommen werde, dass dieses Elternhaus überspült werden wird.
Ja. Und Tidenhub kennst du auch?
Ja.
Ja, der Unterschied zwischen Ebbe und Flut, der ist auf Tuvalu bis zu 2,5 Meter. Also nicht Millimeter, Meter, 2,5 Meter. Ja, das ist, also wenn ich mich hinstelle, dann ist das 2,5 Meter. Und der jährliche Meeresspiegelanstieg ist so. Das ist einfach lächerlich, was da an falschen Bildern erzeugt wird und versucht wird, uns weiß zu machen. Jetzt komme ich auf die Wirbelstürme.
Ja, vielleicht noch in einem Satz oder in zwei Sätzen zu Wirbelstürmen und Niederschlägen.
Ja, also die Wirbelstürme werden natürlich gezählt. Und die wurden früher ein bisschen anders gezählt, weil da war keiner auf dem Atlantik und auf dem Pazifik unterwegs, um die Wirbelstürme zu zählen. Das machen mittlerweile Satelliten. Deshalb werden heute auch mehr Wirbelstürme erfasst, als früher erfassbar waren. Aber man kann allein aus der Satellitenstatistik schon herauslesen, dass es nicht mehr Wirbelstürme werden. Und auch die Wirbelsturmenergie nimmt nicht zu. Die schwankt enorm. Ja, in den letzten 2 Jahren war es im Atlantik zum Beispiel sehr wenig. Davor war es mal mehr. Und es gibt natürlich diese Einzelfälle, wo Wirbelstürme extrem stark sind und extrem starke Schäden verursachen. Aber das hat mit dem Klima nichts zu tun. Das sind Wetterphänomene. Und man muss da auch eine lange Zeitreihe sich anschauen und Mittelwerte bilden und schauen, wie sich das verändert. Und wenn man das macht, stellt man fest, es wird überhaupt nicht schlimmer.
Wahrscheinlich hat sich unsere Wahrnehmung verändert, vor allen Dingen die durch Leitmedien geprägte Wahrnehmung, wenn man einmal diese Brille auf hat.
Ja.
Erderwärmung, Klimawandel, dann fängt man plötzlich an, die Phänomene, die immer sind, die immer vorkommen, in einem ganz neuen Licht zu betrachten.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass heutzutage jeder ein Smartphone hat. Ja? Und wenn irgendwo so ein Wetter extrem ist, ja, egal ob in Kinshasa oder Potsdam, steht da einer mit seinem Handy und filmt und dann kommt es in der Tagesschau. Ja, das kommt einfach noch dazu. Das war ja vor 30 Jahren auch noch nicht der Fall. Und deshalb wird das gefühlt mehr, ist es aber überhaupt nicht. Man muss wirklich in diese langweiligen Statistiken da reingehen und dann sieht man, es ist kein Problem.
Gut, langweilig ist natürlich jetzt ein bisschen Understatement. Ich habe mir die Sachen ja angeschaut und fand es überhaupt nicht langweilig, einfach mal eine Gegenerzählung zu bekommen. Meine, die Klimapolitik ist ja vor allen Dingen auf CO2 fixiert. Wenn man das Klimaschutzgesetz anschaut, was 2021 verabschiedet wurde, dann steht dort für Deutschland eine Treibhausgasneutralität von 2045. Also bis 2045 sollen wir treibhausneutral sein. In der Öffentlichkeit ist mittlerweile von, oder ist schon länger von Restbudgets die Rede, mittlerweile sogar von Pro-Kopf-Budgets.
Ja.
3 Tonnen im Jahr war eine Zahl, die im Januar von Hans-Joachim Schellenhuber in die Debatte gebracht worden ist. Was halten Sie davon, von all dem CO2-Fixierung, Restbudget, Pro-Kopf-Budgets?
Ja, mir geht deine vorherige Frage noch im Kopf um, auf die ich erst noch antworten muss, bevor du die auch noch zum dritten Mal stellen musst, nach den Niederschlägen.
Ja.
Entschuldigung. Ich beantworte das jetzt noch schnell nach den Niederschlägen. Das passt jetzt aber auch dazu, weil Schellenhuber ist ja der große Protagonist der Kipppunkte. Der hat die zwar nicht erfunden, aber er hat eine Veröffentlichung gemacht, ich glaube 2012 zu den Kipppunkten, zusammen mit dem Stefan Rahmstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und dem Mr. Lanton. Und da haben sie um die 10 Kipppunkte definiert oder 12 und haben gesagt, wenn es wärmer wird und wir dieses 1,5 oder 2 Grad Ziel überschreiten, dann wird das Klima an diesen Stellen kippen und es lässt sich nicht mehr rückgängig machen.
Das wird dann exponentiell schlimmer werden und so, dass man es gar nicht vorhersagen kann,
was alles passieren wird. Da lässt sich nichts mehr aufhalten, genau. Und 2019 gab es ein Update quasi dieser Veröffentlichung, eine neue Veröffentlichung wieder zu den Kipppunkten vom gleichen Autorenteam. Und da wurden 5 der ursprünglichen Kipppunkte fallen gelassen, ein paar neue hinzugenommen, nach dem Motto, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, und das merkt ja eh keiner. Ist ja so. Ja, es wurde ja nie irgendwie gesagt, ah ja, da gibt es jetzt eine neue Veröffentlichung zu den Kipppunkten, weil die alten nicht gestimmt haben. Ja, es wird immer nur pauschal gesagt, es gibt Kipppunkte und wenn die überschritten sind, dann wird alles dramatisch. Einer der Kipppunkte, noch der aktuellen, ist zum Beispiel, jetzt sind wir bei den Niederschlägen, dass das Amazonasbecken austrocknen wird, die Niederschläge da einfach zurückgehen. Und da gibt es natürlich auch Zeitreihen, die man sich anschauen kann im Internet. Die Niederschläge und auch die Temperatur da im Amazonasgebiet, da stellt man überhaupt keine Veränderung fest. Über, ich glaube, 60 Jahre ist das, was ich da gesehen habe. Da tut sich nichts. Da tut sich einfach nichts. Und in anderen Regionen, ja, für Deutschland werden ja Dürren prophezeit. Und es gab auch ein paar trockene Jahre. Aber die gab es auch schon früher. Die gab es in den 50er Jahren und in den 10er Jahren. Ja, das ist Wetter. Selbst wenn es 5 Jahre in Folge trocken ist, ist das nicht Klima. Das ist immer noch Wetter. Klima ist es erst, wenn es über längere Zeiträume sich stark verändert. Und in Deutschland war es erstens nicht überall einheitlich. Also 2020, als alle hier im Norden von Deutschland gejammert haben.
Ja, auf Rügen in meiner Heimat war ein halbes Jahr kein Niederschlag, wirklich alles verbrannt, alles sah braun aus.
Ja. Und meine Frau, die hat fast jeden Tag gejammert, wenn sie vom Hundespaziergang zurückkam. Ah, das ist wieder alles nass hier, die Pfützen stehen. In Südbayern war das ganz anders.
Ja.
Ja. Und wenn man sich das für ganz Deutschland anschaut, da gibt es eine schöne Statistik beim Deutschen Wetterdienst, die Jahresniederschlagsmenge, dann sieht man, die hat über die letzten 100 Jahre zugenommen. Selbst wenn man die letzten trockenen Jahre inkludiert, hat das leicht zugenommen. Und das Gleiche stellt man fest für viele andere Gegenden der Erde. Für die USA zum Beispiel hat es auch zugenommen. Auch global hat die Niederschlagsmenge leicht zugenommen. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Wüsten wachsen, wenn es wärmer wird. Das wird ja gerne kolportiert. Das ist ein Märchen. Denn wenn es wärmer wird, verdampft mehr Wasser aus den Ozeanen, das irgendwo als Niederschlag wieder runterkommt. Und das ist der große Vorteil, den der Sahel die letzten Jahrzehnte gesehen hat. Ja, der Sahel ist ja so ein semi-arides Gebiet und es ist gut dokumentiert in mehreren Veröffentlichungen, dass der Sahel grüner geworden ist, mehr Niederschläge, einmal durch grüner geworden durch mehr CO2, weil CO2 ist ja
Pflanzendünger. Aber das wollte ich gerade, dass das für mich ja als Laien sogar Sinn macht, wenn mehr CO2 in der Luft ist, dann wachsen die Pflanzen besser.
Genau. Ja, deswegen machen das viele auch in ihren Gewächshäusern, dass sie da den Kohlendioxidanteil verdoppelt gegenüber dem natürlichen oder verdreifachen. Und im Sahel spürt man das und man spürt auch die Zunahme der Niederschläge. Dadurch, dass es wärmer geworden ist. Deshalb hat sich die Bevölkerungszahl im gesamten Sahel verdreifachen können in den letzten 40 Jahren. Ja, dadurch, dass es wärmer geworden ist. Wärmer ist besser.
Da steht auch noch auf meinem Zettel, wärmer ist besser. Jetzt lassen Sie uns noch mal zum CO2, zur Klimapolitik, zum Restbudget, zu Pro-Kopf-Budgets kommen.
Ja. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass das irgendwie Sinn macht. Denn Professor Schellnhuber weiß ganz genau, dass man den Temperaturanstieg durch das Kohlendioxid nicht genau berechnen kann. Natürlich hat Kohlendioxid eine Wirkung. Ja, das ist ein infrarotaktives Gas. Ich sage, wenn ich es vermeiden kann, nicht Treibhausgas. Denn mit dem Treibhaus, mit dem Gärtner Treibhaus hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, auch das Gärtner-Treibhaus wird ja schon oft falsch erklärt, zum Beispiel vom Umweltbundesamt und von Greenpeace und Stiftungen und so weiter. Das ist fürchterlich. Ja, die Leute wissen nicht mal, wie das Gärtner-Treibhaus funktioniert.
Wahrscheinlich müssen Sie es in einem Satz erklären für alle, die Märchen aufgesessen sind. Ja.
Also in diesem Glashaus, üblicherweise besteht es aus Glas mit Stegen dazwischen natürlich, da fällt die Sonnenstrahlung ein, erwärmt den Boden. Und der warme Boden, der schickt dann Infrarotstrahlung nach oben. Und diese Infrarotstrahlung, die wird im Glas tatsächlich absorbiert. Ja, Glas ist undurchlässig für Infrarotstrahlung. Und dann ist das Narrativ, dass diese Wärme vom Glas dann zurückgestrahlt wird und dadurch wird das ganze Glashaus wärmer. Das ist aber falsch. Also das weiß auch jeder, der so ein Häuschen hat im Garten, wenn man oben ein Fenster kippt und unten ein Fenster kippt, ist die Wärme innerhalb von ein paar Minuten draußen, weil der Effekt eben nur dadurch zustande kommt, dass dieser Wärmeaustausch unterbunden wird. Die Konvektion, Advektion wird unterbunden. Deswegen funktioniert das Ganze auch mit Plastikfolie. Funktioniert genauso gut. Ja, es macht ja nicht jeder das mit Glas, manche nehmen wirklich nur Plastikfolie. Und die Bauern machen das über ihre Felder, ja. Funktioniert ganz genauso. Und Plastik, diese Folie, die da allgemein verwendet wird, ist durchlässig für Infrarot. Ja. Hat mit diesem Effekt überhaupt nichts zu tun, der da kolportiert wird. Ja. Und das wird dann übertragen auf die Atmosphäre. Und das ist der Fehler, den Arrhenius, Svante Arrhenius, vor über 100 Jahren gemacht hat. Ich glaube 1896.
Das ist der die Theorie aufgebracht hat. Zumindest der mit der Theorie verbunden wird.
Das ist, mit seinem Namen wird das verbunden, das ist ganz richtig. Man führt das dann sogar noch auf frühere Forscher zurück, Tyndall und Fourier, die aber nicht die Hypothese aufgestellt haben wie Arrhenius, dass das zu einer Erwärmung führen wird, wenn wir mehr CO2 in die Luft blasen durch die Verbrennungsprozesse. Ja, das hat wirklich er dann breit kommuniziert und hat auch das Beispiel mit dem Glashaus dann gebracht. Das wurde damals schon widerlegt. Ja? Und deswegen geriet seine Theorie auch in Vergessenheit zurecht und wurde dann in den 50er Jahren wieder aufgewärmt.
Also wenn ich den Punkt zusammenfasse, Klimasensitivität von CO2 ist nicht nachgewiesen. Jede Debatte über Pro-Kopf-Budgets, jede Argumentation, die sich auf ein Restbudget stützt, das uns angeblich noch zur Verfügung steht, läuft ins Leere.
Ich will noch was zu der Klimasensitivität von CO2 sagen. Also Klimasensitivität, man verwendet diesen Begriff üblicherweise dafür, wie viel es wärmer wird, wenn sich der CO2-Anteil verdoppelt.
Ja, ich war jetzt auch selber irritiert, dass ich dieses Fachwort verwende, aber da das in allen Texten, die ich jetzt gelesen habe, so steht, habe ich es für mich noch nicht übersetzt.
Weiß vielleicht trotzdem nicht jeder, aber es ist wirklich allgemein so definiert, Klimasensitivität ist, was passiert, wenn sich das verdoppelt. Und wenn sich das Kohlendioxid verdoppelt in der Atmosphäre, dann wird das Kohlendioxid, die Kohlendioxidmoleküle etwas mehr absorbieren von der Infrarotstrahlung, die von der Erde kommt. Das ist aber nicht dramatisch. Also alle Rechnungen zeigen, dass Kohlendioxid alleine kann nicht mehr als 1 Grad Celsius machen. Und das ist schon ohne Berücksichtigung der Inversionsgebiete, von denen ich vorhin gesprochen habe, wo es kühler wird durch mehr Kohlendioxid. Und das ist auch ohne Berücksichtigung des Fakts, dass unter dichten Wolken Kohlendioxid überhaupt keinen Einfluss hat. Weil was da Kohlendioxid absorbiert, ist wurscht, denn in den Wolken wird sowieso alles absorbiert. In dichten Wolken. Ja, die bestehen im oberen Teil dann aus Eiskristallen und das sind sehr gute Absorber. Und da kann man eigentlich nur dazu sagen, ja, wo ist dann das Problem? Ja, wenn das jetzt weniger als 1 Grad ist und mit dem Einfluss von Inversionsgebieten und Wolken sogar noch deutlich weniger, wie kommt man dann auf die vielen Grad, von denen immer gesprochen wird, über die sich die Wissenschaft angeblich einig ist? Das kommt daher, dass es Rückkopplungsprozesse gibt. Also wenn es wärmer wird, und jetzt versuche ich mal die NASA zu zitieren, die das auf ihrer Webseite schön schreibt. Wenn es wärmer wird, dann entweicht mehr Wasserdampf aus den Ozeanen. Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas. Dadurch wird es noch wärmer. Dadurch entweicht noch mehr Wasserdampf und so weiter.
Das sind die Rückkopplungen.
Das sind diese Rückkopplungen, ja, positive Rückkopplungen. Und ja, das ist natürlich ein Prozess, der immer loslaufen würde, wenn es durch irgendwas wärmer würde, wenn die Sonne stärker strahlt oder so. Und das ist ein Prozess, der sich ja nicht mehr stoppen ließe. Ja, weil natürlich ist die Atmosphäre nicht gesättigt mit Wasserdampf. Ja, es gibt ja trockene Wüsten. Also ich weiß nicht, warum das den Leuten nicht sofort einleuchtet, dass das nicht sein kann. Ja, diese Rückkopplungen können nicht so ablaufen. Und jeder Ingenieur, der mal Regelungstechnik hatte, also alle Elektrotechniker, Maschinenbauer und noch ein paar andere.
Deswegen habe ich auf die Kybernetik gleich hingewiesen am Anfang.
Ja, der weiß, Rückkopplungen, positive Rückkopplungen führen zu einem Anschlag. Ja, führen zu Oszillationen zum Beispiel. Ich habe selber Oszillatoren auch gebaut, da musste ich mich mit sowas sehr intensiv beschäftigen. Und wenn man ein System stabil halten will, braucht man negative Rückkopplungen. Und unser Klimasystem, wenn ich das jetzt so sagen darf, Klimasystem, ist natürlich stabil, weil die Temperaturänderungen über die letzten paar tausend Jahre waren in einem winzig kleinen Bereich von plus minus 1 Grad. Ja, noch deutlicher wird es, wenn man das in Kelvin ausdrückt, in absoluten Temperaturen. Ja, wir haben 288 Kelvin im Mittel und es hat über die letzten Jahrtausende geschwankt zwischen 287 und 289, extrem stabil. Wobei es regional unterschiedlich ist und eben dann in der nördlichen Hemisphäre auch die kleine Eiszeit entstehen konnte, wo es dann mehr als 1 Grad kühler war und es Warmphasen gab bei uns, die mehr als 1 Grad wärmer waren.
Gut, der Temperaturanstieg ist ja Teil der Drohkulisse, mit der wir fast täglich mittlerweile konfrontiert werden. Sie sagen, haben es hier auch schon gesagt, in Ihrem Buch mehrfach, Fett wärmer ist besser.
Ja.
Haben Sie schon alle Argumente für diese These gebracht oder fehlt noch was?
Wo ist es besser? Also es wird ja oft von den Hitzetoten gesprochen auch. Ja, es gibt natürlich vulnerable Gruppen, die es nicht gut vertragen, wenn es heiß und trocken ist. Unter anderem, weil sie zu wenig trinken, weil sie sich zu wenig bewegen und nicht schwitzen und nicht dieses Bedürfnis haben. Ja, ist nicht gut. Und was auch passiert ist, Wenn es heiß ist, es gehen mehr Leute baden. Ja, und wir haben jedes Jahr in Deutschland, glaube ich, 400 Tote beim Schwimmen. Ja, das passiert auch nicht, wenn es draußen 0 Grad hat, sondern wenn es heiß ist. Die kommen auch dazu. Und dann, wenn man sich die Sterbestatistik anschaut auf Euromomo, das ist sehr gut dokumentiert für fast alle europäischen Länder, da sieht man aber, in jedem Winter sterben wesentlich mehr Menschen als im Sommer. Wesentlich. Ja, also es gibt mittlerweile auch Veröffentlichungen, die zeigen, durch kalte Phasen sterben ungefähr 10-mal so viele Menschen, also auch durch Kältewellen sterben 10-mal so viele Menschen wie durch Hitzewellen.
Ja, diese These ist mir schon seit meiner Schulzeit vertraut, seit wir Mozart gesungen haben, rezitiert haben, komm lieber Mai und mache, wo klar war, wenn es wieder wärmer wird. Ja. Dann können die Kranken vielleicht noch einen Sommer erleben.
Ganz genau, so ist es auch. Ja. Und es ist nicht nur Grippe, woran die dann sterben, sondern eben an anderen Krankheiten auch. Wir sprechen jetzt hier nicht über Corona.
Hey, Euromomo ist ja vielen mittlerweile vertraut, weil ja Skeptiker angefangen haben, sich diese Statistiken im Original anzuschauen.
Ja. Das ist wirklich sehr gut. Da steht natürlich nicht drin, woran die Leute im Detail gestorben sind, aber es ist altersmäßig unterschieden, was auch sehr aufschlussreich ist. Und natürlich für die einzelnen Länder sieht man das, wie sich das da verändert hat. Ja. Eins fällt mir dabei ein, die Woche mit den größten Sterbeziffern in Deutschland der letzten 6 Jahre, wobei ich mir den letzten Winter noch nicht angeschaut habe, muss ich jetzt einschränken. Aber davor war die Woche, die Kalenderwoche 10 2018 mit der starken Grippewelle. Da sind mehr gestorben als in jeder Corona-Woche sozusagen.
Ja, wir sprechen im Frühjahr 23, falls das jemand noch in 5 Jahren anschaut, damit man weiß, auf welchen Winter sich das bezieht. Ja. Ich habe ja vorhin schon mal nach diesen Pro-Kopf-Budgets für CO2 gefragt. Frag jetzt nochmal anders. Ja. Sollten wir unsere Art zu leben ändern, unsere Art zu wirtschaften ändern, weil eine Klimakatastrophe droht? Das ist ja die Frage, die hinter all dieser Klimapolitik steckt.
Ja, also das mit dem Pro-Kopf-Budget, das kann man ja nur proklamieren, wenn man der Meinung ist, man wüsste, wie sich das jetzt wirklich genau auswirkt und die Wissenschaft wäre sich einig. Ja, das ist eines der weiteren Märchen, die da behauptet werden. Die Wissenschaft ist sich einig, the science is settled und wir wissen genau, wenn sich der CO2-Gehalt verdoppelt, wird es 3 Grad wärmer. Wenn man sich die Berichte des Weltklimarats anschaut und ins Detail geht, dann sieht es ganz anders aus. Also das ist der vorletzte Bericht des Weltklimarats von 2013 und da steht, mit hoher Wahrscheinlichkeit sind es, glaube ich, 2,5 bis 4,5 Grad, die es wärmer wird, wenn sich CO2 verdoppelt. Aber wenn man sich das im Detail anschaut, steht da, mit 85% Wahrscheinlichkeit wird es zwischen 1 und 6 Grad wärmen.
Was schon mal eine gewaltige Spanne ist. Also,
und mit 5% Wahrscheinlichkeit weniger als das 1 Grad und mit 10% Wahrscheinlichkeit mehr als die 6 Grad. Aber diese 1 bis 6 Grad, das ist schön plakativ. Ich sage dann immer, haben Sie das wirklich berechnet oder haben Sie das ausgewürfelt?
Ja? Gut, wenn Sie jetzt über Wahrscheinlichkeiten sprechen, müssen wir wahrscheinlich auf die Modelle hinweisen, auf denen all diese Szenarien beruhen. Dass wir uns ja im Bereich der Klimaforschung von der Empirie entfernt haben, von erfahrungsgestützter Beobachtung und uns im Bereich bewegen, wo Computersimulationen darüber entscheiden, was in solchen Berichten geschrieben wird.
Genau, es gibt da zig verschiedene Computermodelle, in denen viele Sachen eingegeben werden und am Ende wird dann geschaut, welche Parameter man verändern muss, aber dann an Rädchen gedreht, damit es einigermaßen zur letzten Vergangenheit passt. Es passt nie dann zu einer längeren Vergangenheit, das schaffen die einfach nicht und es passt vor allem nicht zu einer Region. Ja, die Regionen entwickeln sich einfach zu sehr unterschiedlich. Mhm. Es passt eigentlich nie. Und was sie auch nicht können, das ist ja auch faszinierend, mit keinem dieser Klimamodelle können die absolute Temperaturen berechnen. Es geht einfach nicht. Sie können nicht berechnen, was jetzt wirklich die Mitteltemperatur der Erde sein sollte. Oder auf anderen Planeten, auf der Venus. Können die nicht berechnen mit diesen Modellen, weil die dafür ungeeignet sind. Sie können auch nicht mit einem Strahlungsmodell berechnen, wie jetzt die höhenabhängige Temperatur wäre. Geht nicht. Ja. Und dann sagen sie natürlich, ja, das muss man auch nicht. Wir müssen ja nur wissen, wie viel es wärmer wird, wenn sich der CO2-Anteil erhöht. Und das können wir. Hm. Ja. Zwischen 1 und 6 Grad mit 85% Wahrscheinlichkeit. Das ist einfach nur absurd. Ja. Und es ist bewundernswert, wie es Schellnhuber und Konsorten geschafft haben, diese Diskussion so zu dominieren, dass wirklich die meisten glauben, es wird dann 3 Grad wärmer oder 3,5. Ja, das ist ja, das sagt die Wissenschaft. Ja, 3,5 Grad. Das ist Unsinn. Das ist blanker Unsinn. Und einerseits ist es lustig, dass die Menschen das alle glauben. Andererseits ist es natürlich auch beschämend. Es zeigt, wie wenig diejenigen, die das publizieren, ja, die Zeitungsjournalisten, darüber nachdenken und recherchieren. Und es zeigt auch, und das hat mit deiner Frage jetzt überhaupt nichts zu tun, aber ich muss es an der Stelle sagen, es zeigt auch, dass es natürlich schwierig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Weil es liest ja keiner peer-reviewed Fachartikel, die auf Englisch sind und
viele Formeln enthalten auch das Buch und die Webseite enthalten Formeln, Dinge, in die man sich hineindenken muss.
Ja, es ist nicht trivial. Ja. Es ist kompliziert. Es ist wirklich kompliziert. Aber man glaubt, man hätte eine eigene Meinung, aber hat tatsächlich nur die Meinung übernommen von irgendwelchen Journalisten, die aber gar nicht die Ausbildung haben, um diese Fachartikel zu lesen. Die haben also selber auch nur eine Meinung übernommen.
Viele haben ja bei mir studiert, sind also Sozialwissenschaftler, manche sind Geisteswissenschaftler. Ja,
ich mache dir jetzt keinen Vorwurf. Aber Tatsache ist, ja, die übernehmen dann halt die Meinung, die ihnen täglich serviert wird von dpa und AFP und Schellnhuber oder Ramsdorf. Ja, macht's für die einfach.
Die Frage ist ja, warum sollten die Menschen Bernd Fleischmann glauben und nicht Hans-Joachim Schellnhuber, Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Robert Habeck?
Gut, also die letzten drei gehören zu der Kategorie, die ich gerade erwähnt habe. Die haben gar keine eigene Meinung, weil sie sich die nicht bilden können.
Ja. Gut, jemand wie Habeck hätte ja einen Stab an Leuten, könnte ja auch jemand wie Bernd Fleischmann bezahlen, der ihn informiert.
Er muss jemand glauben. So wie Greta jemand glauben muss oder Luisa Neubauer jemand glauben muss. Die können sich keine eigene Meinung bilden. Professor Schellnhuber könnte das. Und er hat natürlich auch eine eigene Meinung sich gebildet. Er hat aber entweder keinen guten Überblick über die Literatur oder er verleugnet sie. Und das sage ich jetzt ganz bewusst so, weil ich ihm bestimmte Fehler nachweisen kann. Und die müsste er besser wissen. Er müsste es besser wissen. Genauso wie ein Stefan Ramsdorf das besser wissen müsste. Und ich spreche da insbesondere von der Venus. Ja, die Venus hat ja eine Atmosphäre, die zu 97% aus Kohlendioxid besteht. Und deswegen wird die gerne als Beispiel dafür genommen, was bei uns passiert, wenn der CO2-Anteil weiter ansteigt. Ja, auf der Venus ist es 460 Grad heiß. Das ist ziemlich warm. Ja, ja, guckt, was da passiert.
Gut, CO2. Da gilt dann die Formel, wärmer ist besser auch nicht mehr.
Das stimmt. Aber das Interessante ist, 97% CO2. Und wenn man das CO2 austauscht durch Stickstoff und Sauerstoff, wie die Erdatmosphäre halt ist, dann wäre es dann nochmal um 150 Grad wärmer. Das kann man nachrechnen, das kann man machen mit für mich einfachen Formeln, die sind 150 Jahre alt, wurden von einem der größten Physiker aller Zeiten eigentlich wiederholt, weil er hat sie nicht aufgestellt. Ja, das geht auf Poisson zurück, die Formeln sind 200 Jahre alt und Lord Kelvin hat dann vor 150 Jahren gesagt, es gibt da ein konvektives Gleichgewicht und dann kann man mit dieser Formel die Temperaturen berechnen und Maxwell hat das bestätigt und Karl Schwarzschild hat das bestätigt, den kennt jetzt nicht jeder, aber der hat die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein als erster gelöst, ist also auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja, die bestätigen alle diese Theorie und diese Theorie, die besagt, wie man die Temperatur auf der Venus zum Beispiel gut berechnen kann. Und das habe ich nachvollzogen und das stimmt. Und diese Berechnung, die hat vor 60 Jahren, 1960 war das, hat das auch Carl Sagan gemacht. Carl Sagan ist ja Pulitzer-Preisträger gewesen und er hat im amerikanischen Fernsehen eine regelmäßige Sendung gehabt zu Wissenschaftsthemen, hat auch ein Buch geschrieben, Kosmos. Er war sozusagen der Harald Lesch der 60er Jahre in den USA. Und er hat mit der gleichen Formel wie ich versucht, die Temperatur der Venus zu berechnen 1960. Aber sein Problem war, es gab damals noch keine Sonden, die die Atmosphäre der Venus hätten vermessen können. Die gab es erst ein, zwei Jahre später. Und da kam er dann auf falsche Werte. Ja, er hatte einen Druck der Venus-Atmosphäre von 3 Bar angenommen und der Druck geht in die Formel ein. Tatsächlich sind es über 90 Bar. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Und weil er ein falsches Ergebnis bekommen hat, hat er als erster diesen galoppierenden Treibhauseffekt postuliert. Runaway Greenhouse Effect on Venus. Und das hält sich bis heute. Das ist unglaublich. Ja, es ist einfach eine Rechnung aufgrund falscher Messwerte. Und das Narrativ vom galoppierenden Treibhauseffekt hält sich, obwohl man es weiß heute. Und ich zeige das. Das ist eigentlich für jeden, der in Bayern und Baden-Württemberg Abitur gemacht hat. Entschuldigung. Nachvollziehbar meiner Meinung nach. Aber manche sind nicht offen dafür.
Das führt direkt zur nächsten Frage. Wer sind die treibenden Kräfte hinter dem Klimakrise-Märchen, wie Sie das genannt haben? Ein paar Namen sind genannt worden. Stefan Rahmstorf, Hans-Joachim Schellenhuber, Harald Lesch. Ja. Die tauchen auch in dem Buch auf und auf der Webseite.
Ja. Sind das treibende Kräfte oder sind das, wie Lenin sagen würde, nützliche Idioten?
Propagandisten, Lautsprecher vielleicht auch.
Ja. Ist schwer zu sagen. Also fest steht für mich, dass diese drei Herren es eigentlich besser wissen könnten und besser wissen müssten. Und natürlich haben Rahmstorf und Schellenhuber Interessen, weil Schellenhuber hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung mitgegründet. Das hat mittlerweile
400, ich habe vorher nachgeschaut, 400 Mitarbeiter, natürlich ein Riesenladen. Also es gibt natürlich immer ein Interesse, diese Menschen weiter bezahlen zu können. Ja, wenn das Kartenhaus zusammenbrechen würde, dann müssten die was anderes machen.
Ja, also ich stecke natürlich nicht in seiner Haut, aber wenn ich sowas aufziehe und mich entsprechend fühle, so wie er das macht, in einem Weltinterview hat er mal gesagt, da stand er auf einem Berggipfel und hat sich gedacht, ich habe Weltgeschichte gemacht.
Hm. Habe ich gesehen, ja.
Ja. Also es ist schon ein bisschen faszinierend auch. Und ja, es ist das einflussreichste Klimainstitut der Welt tatsächlich.
Gut, aber auch da muss ja das Geld von irgendwelchen Menschen mit Ressourcen, von irgendwelchen Menschen mit Interessen kommen, die genau diese Art von Forschung am Laufen halten.
Das wird aus Bundesmitteln hauptsächlich finanziert. Es gibt zwar auch andere Geldgeber, gehört nicht die Münchner Rück dazu?
Könnte sein,
die hat, glaube ich, gespendet. Also die Rückversicherungsgesellschaften oder überhaupt Versicherungen, die profitieren natürlich von dem Märchen. Ja, die sagen, guckt her, es wird immer schlimmer, immer mehr Wirbelstürme.
Wir müssen die Policen erhöhen.
Ganz genau. Mhm. Deswegen müssen wir jetzt die Prämien erhöhen. Mhm. Ja, die Münchner Rück hält sich sogar an den eigenen Klimaexperten. Und finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Was wollte ich noch sagen zum Potsdam-Institut? Es ist das einflussreichste Klimainstitut der Welt und, wie schon im Namen steht, Institut für Klimafolgenforschung. Ja, das wurde gegründet mit der Hypothese, ja, der Mensch ist schuld an der Klimaerwärmung. Jetzt gucken wir mal, was er alles Böses macht. Ja, also da gibt es wirklich niemanden, der sich intensiv mit Atmosphärenphysik beschäftigt. Mhm. Aber es gibt viele, die da arbeiten, die irgendwelche Sachen behaupten, die einfach nicht stimmen. War das der Professor Rex, der gesagt hat, der war auf der Polarstern-Expedition. Seit ich in die Arktis fahre, seit 20 Jahren, es ist schon 8 Grad wärmer geworden. Ja, und man sieht den linearen Zusammenhang zwischen Kohlendioxid und Temperatur. Ja, das ist Unsinn. Ja, man kann sich auch für die Arktis die Temperatur anschauen von offiziellen Instituten. Ja, da gibt es ein paar, die diese Temperaturstatistiken führen. Also die NASA, wobei ich da auch nochmal drauf zurückkommen muss, auch in England, die University of East Anglia, die Climate Research Unit, die führt so eine offizielle Temperaturstatistik. Da kann man sich das anschauen. Und es hat sich in den letzten 20 Jahren praktisch nicht verändert. Ja, das ist auch eine Lüge.
Gut, wir Menschen neigen natürlich dazu, dieser Form von anekdotischer Evidenz zu vertrauen. Wenn uns so ein Mensch direkt an der Klimafront erzählt, wie er es erlebt hat, dann scheint uns das leichter zugänglich als Statistiken, die man irgendwie ja schwer lesen kann.
Ja, also ich verstehe das aber nicht. Ja. Es ist ja, Anekdoten basieren ja normalerweise auf Erlebnissen, oder? Mhm. Er kann es ja gar nicht erlebt haben. Ja, die Polarstern, die war ja so festgefroren dann im Eis, was sie nicht erwartet hatten, dass sie Versorgungsprobleme hatten. Mhm. Ja, die konnten nicht mit Schiffen versorgt werden, weil die Eisbrecher nicht mehr hinkamen, weil das Eis auf einmal so dick war. Die mussten dann mit Hubschraubern, glaube ich, versorgt werden. Also es stimmt einfach nicht. Und
Sie wollten noch einen Satz zur NASA sagen.
Genau. Die NASA habe ich ja vorhin schon erwähnt, mit der Todesspirale des Wasserdampfs. Und bei NASA denkt man natürlich automatisch an Raumfahrt und Satelliten. Und wenn man hört, die NASA macht eine dieser globalen Temperaturkurven, es gibt ja nur 3 oder 4, dann ist sie doch sicher satellitengestützt. Nein, ist sie nicht. Die NASA, das Goddard Institute for Space Studies, ja, wirklich for Space Studies, macht diese Temperaturkurve, die globale Temperaturkurve, NASA-GIS abgekürzt. Und, also die Kurve selbst heißt GIS-Temp, verwendet überhaupt keine Satellitendaten. Die verwenden nur Bodenstationsdaten, also Wetterhäuschendaten und von Schiffen und von Bojen. Und was sie da machen, ist für mich Betrug. Ich sag, wie es ist, wie ich es denke. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie sie Temperaturkurven verändert haben, dann kann man eigentlich auch nur zu dieser Ansicht gelangen. Ja, der James Hansen, der jahrzehntelang Leiter war von NASA GIS, der war ein und ist immer noch ein Klimaaktivist. Er ist ein Aktivist. Und unter seiner Ägide wurde die Temperaturkurve der USA verändert. Da war nämlich 1934, glaube ich, das wärmste Jahr in den USA bis 1999.
Da kennt man aus der Literatur die große Dürre und solche Dinge.
Genau, ja. Der Dust Bowl der 30er Jahre. Ja. Und die meisten Temperaturrekorde, also Hitzerekorde für die Staaten der USA stammen immer noch aus den 30er Jahren. Der Dust Bowl war wirklich ein extremes Wetterereignis. Und diese Temperaturkurve hat es auch gezeigt. Und 1898, 99 gab es einen starken El Niño, der global die Temperatur um ein halbes Grad angehoben hat. Aber es war die Temperatur in den USA immer noch unter der von 1934.
1998, 99. Jetzt haben Sie gerade genau. 1898.
Habe ich 18 gesagt? Ja. Das war natürlich nicht.
Ja.
1998, das ist viel Zeit. 1998, 99 war dieser El Niño. Und es war aber immer noch kühler als 1934. Und dann hat die NASA die Vergangenheit kälter gemacht, hat die Temperaturen da reduziert. Sie konnten die aktuellen Temperaturen nicht verändern, weil die werden seit 1979 von Satelliten aufgezeichnet. Ja? Und wenn man sich diese Messungen anschaut, seit 1979, die werden von zwei Instituten ausgewählt, von der University of Alabama in Huntsville, das sind die UAH-Temperaturdaten, und von Remote Sensing Systems, RSS. Die sind recht nah beieinander, weichen kaum voneinander ab und die zeigen sehr schön die Auswirkungen der El Niños, La Niñas und zeigen natürlich den Anstieg, den wir hatten seit 1900, Anfang der 80er Jahre.
Späte 70er endet ja diese kurze kalte Zwischenzeit.
Da ändert sich diese Kältephase und seither haben wir, also seit Anfang der 80er, diese Warmphase der Atlantischen Multidekadischen Oszillation und auch der Pazifischen Oszillation. Ja, das überlagert sich und hat zu einer Erwärmung geführt, keine Frage. Aber die Temperaturkurve ist anders als die von NASA GIS, vor allem als die von NASA GIS der Vergangenheit. Die verändern diese Temperaturkurven und man muss sich auch anschauen, wo sind die Temperaturstationen, die NASA da verwendet und andere. Die sind mal auf dem Land gewesen vielleicht. Die meisten sind jetzt in Städten, weil die Städte sich ausgedehnt haben.
Ja, globale Wärmeinseln heißt, glaube ich, die Formulierung in Ihrem Buch.
Urbane Hitze.
Ich bin jetzt auch schon bei der globalen Erwärmung. Ja. Urbane Hitze oder urbane Wärmeinseln.
Genau. Die gibt's natürlich, das weiß jeder, der wie ich auf dem Land wohnt und dann nach München reinfährt und sieht, oh, da ist 3 Grad wärmer. Ja, und das ist mit jeder Großstadt so. Und zum Beispiel die Temperaturstation für Nordfrankreich, die ist in Paris an der Peripherie. Das ist diese 6-spurige Stadtautobahn, die mitten in der Stadt ist. Ja. Was man da misst, das ist eigentlich keine Temperatur, die jetzt wirklich relevant ist, die keinen Effekt anzeigt fürs Land. Und die nächste Station ist am Flughafen von Lyon. Ja, es ist ziemlich absurd. Und in USA ist es gut dokumentiert, wie Temperaturstationen angeglichen wurden. Homogenisiert nennt man das. Aber da werden dann oft genug nicht die städtischen Temperaturstationen an die ländlichen drumherum angeglichen, sondern das wird umgekehrt gemacht. Ja, die ländlichen werden an die Entwicklung der städtischen angeglichen. Ja, also da bringe ich auch ein paar Beispiele. Ja. Ja, für Südamerika ist das gut dokumentiert, wo es ein paar Stationen gibt, die seit über 100 Jahren Temperaturen melden. Und da wurde auch die ländliche Station, die es immer noch gibt, an die städtischen angeglichen, die mittlerweile in Großstädten sind. Ja, es ist ziemlich verrückt, was da passiert. Ja,
vielleicht noch ein Satz zu diesem Umbruch Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre. Ich habe gerade die Geschichte, Frühgeschichte des IPCC gelesen von Bernie Levin, so einem australischen Wissenschaftshistoriker und er zeigt, wie in den 70er Jahren versucht worden ist, das CO2-Narrativ in die Wissenschaftlergemeinde, vor allen Dingen in die politischen Entscheidungsgremien hineinzutragen und wie dann dieser Temperaturanstieg ab Anfang der 80er den entsprechenden Bestrebungen zu Pass kam. Es hat also perfekt gepasst, dass man das Narrativ, was vorbereitet war, dann tatsächlich auf so eine politische Schiene setzen konnte. Ich wollte noch eine Frage stellen zu den Leitmedien, die ja in ihren Veröffentlichungen immer eine wichtige Rolle spielen, vor allen Dingen die Süddeutsche Zeitung. Mhm. Was stört Sie an der Berichterstattung dieses Blattes?
Ich habe mir die Süddeutsche Zeitung rausgegriffen, weil ich seit 40 Jahren mit Unterbrechungen in München wohne und die natürlich davon sehr vielen gelesen wird. Und die Süddeutsche behauptet ja von sich selbst, sie wäre die beste Zeitung der Welt und viele halten es für die Bibel. Und da gibt's, wie heißt es bei der Süddeutschen, einen Klimamonitor. Ich glaube, die haben das auch mal umbenannt. Und da stehen viele Berichte zu Entwicklungen, klimatologischen Entwicklungen. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und habe festgestellt, da ist so viel falsch. Ja? Und manche Sachen sind trivial eigentlich. War das vor 2 Jahren, als der Temperaturrekord von der Antarktis
mit einer zweistelligen Zahl an Plusgraden?
Genau. Da wurden 20,75 Grad berichtet von der Antarktis. Hm. Neuer Temperaturrekord, die Antarktis schmilzt. War sicher irgendwie ähnlich hysterisch formuliert. Und es gab natürlich auch ein entsprechendes Bild dazu von einem Gletscher, ob das jetzt eine Insel war oder Festland, jedenfalls Meer im Vordergrund, ein paar Eisschollen und dann eben Gletscher im Hintergrund. Das war das Bild dazu, zu diesem Artikel. Und es hieß, 20,75 Grad wurden gemessen auf Seymour Island. Okay, dann habe ich mir das angeschaut. Das Internet ist wirklich gut. Ja, ich hätte meine Arbeit vor 10 Jahren vermutlich gar nicht so machen können. Aber man kann die Wetterstation von Seymour Island, heißt Marambio, kann man sich anschauen. Und da war für den Tag, für den das gemeldet wurde, die Höchsttemperatur nicht 20,75, sondern 15,5. Hoppla.
Ja. Wahrscheinlich immer noch sehr warm für die Gegend.
Das ist natürlich sehr warm, aber es ist auch nicht wirklich Antarktis. Also es gehört geografisch zur Antarktis, aber es ist vom Südpol weiter weg als die nördliche Ostsee vom Nordpol. Mhm. Ja, und das weiß jeder, da kann es warm werden. Da scheint im Sommer, im antarktischen Sommer, den ganzen Tag die Sonne.
Naja, ich habe da schon bei 30 Grad gebadet in der nördlichen Ostsee.
Ne? Ja.
In Finnland da oben.
Ja, ja, genau. Ja, das weiß jeder. Würde jetzt keinen wundern, da würde man sagen, nur 20,75 Grad im Juni. Ist aber kühl heute. Jedenfalls, es ist schon warm für diese Region, für diese kleine Insel, ist nämlich nur eine kleine Insel, Seymour Island, hat glaube ich nur 3 Kilometer oder so Durchmesser, weil das Meer außenrum kalt ist. Die Antarktis ist ja riesengroß und das subantarktische Meer da, das ist kalt, das hat 2-3 Grad. Und wenn starker Wind weht, und der weht meistens, die Gegend gehört zu den windreichsten Regionen der Welt, die Roaring Sixties, dann ist es ungefähr so kalt wie das Meer. Wenn der Wind weniger wird, dann ändert sich das. Und dann muss man wissen, wie diese Insel ausschaut. Eben nicht so, wie die Bilder sind. Ja, der Guardian hat ja ein noch hysterischeres Bild. Ja, nur weiß. Ja, im antarktischen Sommer liegt auf dieser Insel praktisch kein Schnee. Der ist weg.
Also Stein.
Braunes Geröll.
Ja.
Braunes Geröll. Ja, und das heizt sich dann auf. Und wenn kein Wind weht, ja, dann heizt sich das halt ein bisschen stärker auf. Also die Temperatur ist eigentlich, hat mit Klima überhaupt nichts zu tun, hat auch wenig mit der Sonneneinstrahlung zu tun, hat nur damit zu tun, wie viel Wind da gerade weht.
Wahrscheinlich haben Sie sich ja beschwert bei der Redaktion. Gab es irgendwie Reaktionen? Sie sind doch wahrscheinlich dankbar, wenn jetzt ein Klimaexperte, die Geistes- und Sozialwissenschaftler aufklärt, wie es wirklich ist.
Wenn man sie auf diesen Fehler hinweist, sollte man meinen. Ich habe dann nicht nur den Fehler genannt, sondern noch, ich glaube, 9 andere und habe das belegt, wie ich es immer mache, mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen, habe eben Statistiken dazu auch geliefert, habe das recht ausführlich gemacht und bekam dann auch eine Antwort von einer Physikerin, die da arbeitet, die das Wissensressort leitet. Die war aber ausweichend. Also es wurde wirklich praktisch gar nicht auf meine Argumente eingegangen. Es wurde dann über andere Sachen in dem E-Mail geschrieben. Und das war dann auch wieder komisch. Da konnte ich dann auch zeigen, dass das auch nicht gestimmt hat. Und habe das nochmal geschrieben, aber das ist irgendwie uferlos. Und dieser falsche Bericht, der ja nachweislich falsch ist über die Antarktistemperatur, der steht da immer noch. Ich habe vor ein paar Tagen geguckt. Mhm. Ja, die korrigieren das nicht. Ist verrückt. Ich finde es verrückt.
Sie empfehlen ein Buch, Unanfechtbar, mit Fragezeichen, von Fritz Fahrenhold und Sebastian Lüning. Ein Faktencheck zum Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts von 21. Warum sollten die Leute dieses Buch Unanfechtbar, Fragezeichen, lesen?
Das haben die wirklich ganz hervorragend gemacht, der Professor Fahrenhold und der Dr. Lüning. Die haben dieses Gerichtsurteil quasi Zeile für Zeile auseinandergenommen. Also allein, wie es zustande gekommen ist, ist ja ein Skandal. Es gab keine Anhörung, keine mündliche Verhandlung. Es wurde nur die Gegenseite, also für mich Gegenseite, also Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ähnliche Gruppierungen wurden zitiert, ja, die eben ihr Narrativ da verbreiten wollen. Und Fahrenhold und Lüning haben ganz konkret und sehr exakt gezeigt, was da alles falsch ist und dass man das teilweise anders sehen muss. Dieses Urteil von einem, der, bevor er der Vorsitzende Richter wurde, nie Richter war, was auch schon ein Skandal ist, ja, das hat ja Auswirkungen. Ja, und das, ich weiß nicht, ob man das wirklich nicht rückgängig machen kann. Ja, vielleicht ist es wirklich unanfechtbar und dadurch kommen dann CO2-Budgets zustande und ähnlicher Unsinn. Ja, es ist schade, dass wir auch in der Justiz diese politische Richtung haben. Ja, die sind einfach nicht neutral.
Ich habe das Buch gelesen in der Vorbereitung und kann das auch sehr empfehlen, zumal man nicht nur über das Klimathema sehr viel lernen kann, sondern auch darüber, wie Politik im Moment funktioniert, weil die Entstehungshintergründe, Kläger, Stellungnahmen, Quellen, Verbandelung zwischen Berichterstatter und Politik, Berichterstatterin und Politik offengelegt werden. Insofern ist das eine sehr gute Einführung in das ganze Thema, würde ich mal sagen.
Ja, es ist nicht wissenschaftlich, aber exakt. Ja? Also die belegen alles, was sie sagen. Ist zum Glück ohne Formel, kann jeder lesen. Ja? Meine Sache kann auch jeder lesen. Ja. Man muss ja nicht jedes einzelne Detail verstehen, um die Zusammenhänge doch dann am Ende zu verstehen.
Nee, um Sie zu loben, Sie breiten das auch schon wunderbar auf mit Fettungen, Zusammenfassungen, sodass man als Laie, der ich ja bin, als naturwissenschaftlicher Laie, da kein Problem hat, da durchzukommen.
Also ich habe mir auch Mühe gegeben, da ein detailliertes Inhaltsverzeichnis zu machen. Man kann sich dann auch einzelne Kapitel raussuchen. Und es gibt auch ein umfangreiches Stichwortverzeichnis. Wenn man zu einzelnen Phänomenen oder Namen was nachlesen möchte, kann man das dann ganz gut machen, ja.
Ja, wenn Regierung, Bundesverfassungsgericht, Leitmedien, wenn alle das gleiche Lied singen, dann ist ja eigentlich nicht mehr viel zu wollen. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass die Stimme von Bernd Fleischmann durchdringt?
Da fällt mir immer der Spruch von Einstein ein und ich will mich überhaupt nicht mit ihm vergleichen. Ja. Also ich kann nicht wie Karl Schwarzschild die Feldgleichungen der Relativitätstheorie lösen. Nee, das kann ich nicht. Aber Einstein hat mal gesagt, als er seine Theorie aufgestellt hatte, da ist dann ein Buch entstanden, 100 Wissenschaftler gegen Einstein. Und dann hat er öffentlich gefragt, warum 100? Wenn meine Theorie falsch wäre, würde einer reichen. Und ich weiß, dass ich einer der wenigen bin, die dagegen argumentieren. Und ich versuche das halt so konkret und unwiderlegbar wie möglich zu machen. Und ich weiß aber auch, das wird nicht in den nächsten Jahren breites Allgemeinwissen werden. Und vielleicht dauert es 10 Jahre, vielleicht erlebe ich es nicht mehr, dass sich durchsetzen wird, dass CO2 für uns positiv ist. Ja? Und dass wärmer besser ist. Und dass wir nicht in eine Klimakatastrophe geraten, so wie sie beschrieben ist, sondern die Klimakatastrophe wird leider anders sein, nämlich wenn es wieder kühler wird, durch die negativen Phasen von atlantischer Multidekadenoszillation, von der pazifischen Dekadenoszillation und weil die Sonnenstrahlung vielleicht auch wieder zurückgeht, denn die war in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts stärker als in den Jahrtausenden zuvor, sagt Sami Solanki vom Fraunhofer-Institut für Sonnensystemforschung.
Sehen Sie außer dem Einzelforscher Bernd Fleischmann noch andere Kräfte, die für ein Umdenken sorgen könnten?
Es gibt natürlich viele, die durch die Corona-Thematik skeptisch geworden sind, den Regierungsmärchen gegenüber. Ich sehe da mehr Offenheit als vor ein paar Jahren. Und es gibt natürlich auch viele Wissenschaftler, die zwar nicht exakt so arbeiten wie ich mit dem gleichen Modell, aber die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Ja, in Deutschland zum Beispiel der Professor Hade, der hat das auch berechnet. Was ist die Klimasensitivität von CO2? Und der kommt auf etwa den gleichen Wert. Und es gibt den Professor Linson, der beim MIT gelehrt hat, der auch auf diesen Wert kommt. Und es gibt viele Emeritierte, die sich trauen, das zu sagen, dass das alles nicht so schlimm ist. Lennart Bengtsson zum Beispiel, ein schwedischer Klimaforscher, der in Deutschland lange gearbeitet hat auch, der hat dann mal die Seiten gewechselt. Der ist für ganz kurze Zeit, ich glaube, das waren nur Wochen, zur Global Warming Policy Foundation, das ist eine amerikanische Organisation, die sich gegen diese Horrorszenarien ausspricht. Und er hat so einen Shitstorm bekommen und das war für ihn scheinbar auch physisch nicht mehr auszuhalten, dass er die wieder verlassen hat. Ja. Aber es sind fast nur Emeritierte, die sich wehren gegen diese Horrorszenarien und die da realistischer sind. Aber es werden mehr, habe ich das Gefühl. Es gibt allerdings auch in der Skeptikerszene ein paar, die komische Theorien haben, die dann nicht Maxwell zitieren, sondern sich selbst. Ja, das ist auch schade. Und deswegen gibt es da keine Einheitlichkeit. Und dazu müsste man mehr machen.
Da scheinen ja Muster zu sein. Ne? Zum einen, dass sich pensionierte, emeritierte Menschen eher in die Öffentlichkeit wagen mit Thesen, die dem Mainstream widersprechen. Und dass es in der Skeptiker- oder Realistenszene immer abstruse Ansichten gibt, die anscheinend auch dazu da sind, diese Szene zu delegitimieren.
Ob das wirklich die Absicht dahinter ist, weiß ich nicht. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch Individuen, die sich da gerne profilieren möchten, die vielleicht zufällig auf irgendwas gestoßen sind, was für irgendeinen Einzelaspekt jetzt gerade zufällig passt. Aber wenn man sich das anschaut, passt zu nichts anderem. Ja. Aber mit denen kann man dann oft nicht reden. Das ist wirklich schade.
Ich kann dazu vielleicht nochmal das Gespräch empfehlen, was ich mit Ansgar Schneider über 9/11 geführt habe, weil das da auch ein Thema war. Ja, diese Art von Spaltung in der Skeptikerszene. Ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel für unser Gespräch.
Ja.
Frage 1, wie sieht die Welt aus, in der Bernd Fleischmann gern leben würde?
Oh, interessante Frage. Ich sage ja schon seit Jahrzehnten, ich lebe auf der falschen Seite der Alpen.
Weil es ist zu kalt.
Auf der anderen wärmer ist.
Ja,
ganz genau. Ja, ich würde lieber in Südtirol am Gardasee auf Mallorca leben. Ich war noch nie auf Mallorca, weiß gar nicht, wie es da ist. Oder Kanarische Inseln, da war ich ein paar Mal, wunderschön. Da ist angenehmes Klima. Bei uns, diese kalten Winter, die sind nicht gut.
Abgesehen vom Klima und vom Wetter.
Und abgesehen davon würde ich gerne in einer Gesellschaft leben, in der Menschen wie ich nicht diffamiert werden. Ich selber bin noch nicht betroffen, weil ich noch zu unbekannt bin. Aber ich fürchte, das wird kommen. Ich weiß es eben von anderen wie Professor Bengtsson, dass die wirklich da leiden, wenn sie mal nicht an dieses Klimamärchen sich halten und an diese Horrorszenarien. Das ist schlimm. Das wäre wünschenswert, wenn das aufhören würde. Aber das sehe ich leider nicht so schnell. Und natürlich hoffe ich, dass die Maßnahmen, die die deutsche Regierung ergreift, die zur Deindustrialisierung Deutschlands führen werden, dass die irgendwann gestoppt werden, dass da eine andere Regierung kommt, dass Menschen in die Regierung kommen, die auch mal richtig gearbeitet haben in der freien Wirtschaft. Ich habe das mal genau angeschaut, wie viel Berufserfahrung bei den Regierungsmitgliedern besteht. Das ist erschreckend. Ja, da sprechen Leute über Dinge, von denen sie wirklich nichts verstehen. Ja. Gut, man kann natürlich jetzt nicht das Klimathema so verstehen wie ein Wissenschaftler, aber ein Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was Insolvenz ist, das geht nicht. Und das wird dazu führen, dass wir viele Insolvenzen bekommen, wenn nämlich die Druckerpressen nicht mehr laufen können. Das wird alles seit Jahren mit Geld zugedeckt von der EZB, aber das wird irgendwann aufhören und dann fürchte ich, wird es uns nicht gut gehen.
Meine letzte Frage zielt in so eine ferne Zukunft. Was bleibt von Bernd Fleischmann, was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
Ein guter Bekannter von mir, der sagt immer, wer schreibt, der bleibt. Und heutzutage, wer Videos macht, das bleibt dann vielleicht auch. Das hoffe ich, dass das bleibt. Und ich hoffe, dass ich zur Aufklärung beitragen kann. Ja, ich bin, wie gesagt, jemand, der nur Fakten verbreiten möchte. Ja, mir liegt nichts an irgendwelchen Ideologien. Ich will jetzt keinem irgendwas aufzwingen. Ich will nur aufklären und zum Denken anregen, zum Selbstdenken. Ja, manches ist, wie gesagt, mühsam, aber manches ist eben nicht so mühsam. Ja, manche Grafiken schauen zwar langweilig aus, aber sie sind einleuchtend. Und das kann man sich doch mal anschauen. Und da hoffe ich, dass es mehr Menschen geben wird in Zukunft, die sich sowas anschauen und dann feststellen, okay, diese Klimakrise, die gibt's nicht und die wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Jedenfalls nicht so, wie sie uns erzählt wird.
Das ist doch mal eine schöne Aussicht, dass dieses Gespräch bleibt. Vielen Dank, Bernd Fleischmann.
Ich bedanke mich, lieber Professor Mein.
Das war eine Ausgabe von Apolut im Gespräch. Mein Name ist Michael Mein. Bleiben Sie uns gewogen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.